Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu den Radioexerzitien, die heute zu Ende gehen. Die Exerzitien sind ja überschrieben aus dem Römerbrief, 1. Kapitel, Vers 11, wo Paulus sagt, ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. Oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Zuspruch empfangen durch den gemeinsamen Glauben. Gnadengaben von Gott empfangen zur Stärkung. Paulus will also den Neugetauften der jungen Gemeinde in Rom deutlich machen, wenn ihr euch für Christus entscheidet in einer völlig ablehnenden Welt, dann wird es vielerlei Herausforderungen haben, bis hin zur Verfolgung. Es wird kein einfacher Weg sein, aber es wird ein Weg sein, der begleitet sein wird von den Zeichen, die Gott tut, um euch zu bestätigen, dein Weg ist richtig vor Gott und vor den Menschen. Lass nicht nach auf diesem Weg. Und irgendetwas muss ja an Positivem und Bereicherndem fürs Leben erfahrbar gewesen sein, sonst hätten die Christen diese ersten Zeiten, diese ersten Jahrhunderte massivster Verfolgungen nicht ausgehalten. Geistliche Gaben also, die vermittelt werden sollen, um im Glauben gestärkt zu werden. Und im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel, spricht Paulus an die Gemeinde von Korinth, diese Hafenstadt in Griechenland, dass diese Gnadengaben gegeben werden zum Aufbau des Leibes Christi. Und der Leib Christi, damit ist die Kirche gemeint, diese Gemeinschaft der Getauften in Christus, die ja eben genauso wie jeder Einzelne auch Bestärkung im Glauben braucht und Ermutigung, damit man in den Verfolgungen und Herausforderungen des Lebens eben nicht nachlässt. Diese Gnadengaben zu empfangen, ja, das müssen wir zumindest geistlich ersehnen. Viele Menschen heute, es macht mir zumindest den Eindruck, haben es aufgegeben, daran zu glauben, dass Gott lebendige Zeichen gibt, die wirklich aus seiner geistigen Welt, aus seiner übernatürlichen Welt an uns gesandt werden. Wenn Menschen rein irdisch denken und wissenschaftsgläubig sind und denken, dass die Wunder, die in der Bibel beschrieben werden, alle nur, ja, ich sag mal, naturwissenschaftlicher Art sind oder naturwissenschaftlich erklärbar sind, ich glaube, dann nimmt man sich selber den Zugang zu dieser Dimension, in der Gott uns eben auf seine Weise, auf wunderbare Weise ein Fenster öffnet. Oder es ist wie ein Augenzwinkern vom Himmel, um uns deutlich zu machen, mein liebes Kind, ich bin da. Ich nehme dich nicht heraus aus dieser Welt und aus all den Herausforderungen, aber ich bin da. Ich gehe die Wege mit und von Zeit zu Zeit, wenn du offen dafür bist, wirst du sehen, dass ich dir Zeichen gebe, Zeichen meiner liebenden Gegenwart. Zeichen dieser liebenden Gegenwart Gottes sind natürlich auch die Sakramente. Sakramente als Heilszeichen der Liebe Gottes auf unserem christlichen Weg von der Geburt, in der Nähe liegt die Taufe, bis zum Tod, in der Nähe liegt das Sakrament der Krankensalbung. Auf all unseren Lebensabschnitten werden wir begleitet durch diese Heilszeichen, die die Kirche uns anbietet, aufgrund biblischer Grundlage. Die Zeichen, die Heilszeichen, die die Kirche anbietet, gehen alle auf das Wirken und das Wort Jesu Christi selbst zurück. Diese Gnadengaben, die Heilszeichen, die Gott gibt, auch über die Sakramente hinaus. Diese Zeichen gibt Gott und stellt sie dir an deinen Lebensweg als überraschende Zeichen in Momenten, wo du meistens nicht damit rechnest. Kommt so ein Zeichen, wo du spürst, die Liebe Gottes ist da und er lässt mich nicht alleine. Voraussetzung ist aber, dass du in den Herausforderungen deines Lebens bei ihm bleibst, dass du nicht nachlässt, dass dein Vertrauen so tief gegründet ist, dass du sagst, ich brauche eigentlich nötig ein Zeichen seiner Gegenwart, eine Gebetserhörung oder irgendeine Ermutigung hier auf meinem oft so schwierigen und solitären, also einsamen Weg. Und du musst manchmal lange darauf warten, aber das sind alles Zeiten der Prüfungen. Gott prüft unseren Glauben und unsere Entscheidung wie Gold im Schmelzofen. Manchmal müssen wir tatsächlich lange warten. Gott führt uns durch die Nacht und durch die Wüste. Auch das gehört zu den Glaubenserfahrungen großer Heiliger. Teresa von Avila zum Beispiel spricht von der Nacht des Geistes und von der Nacht der Sinne. Also Zeiten in deinem Leben, wo du über lange Strecken keinerlei Tröstung bekommst, sondern wo es sich innerlich dunkel und trocken anfühlt und du weißt aber trotzdem, er ist da. Er steht zu seiner Verheißung und du weißt ganz genau, du willst keinen Millimeter hinter das Erfahrene zurück. Und genau diese Treue, dranbleiben im Glauben, davon überzeugt sein, dass Gott da ist, dass er dich nicht fallen lassen hat und dass er dich nicht vergessen hat. Er bleibt mit dir auf dem Weg. Das sind schon sehr fortgeschrittene Glaubenserfahrungen, dass man gerade in solchen Phasen eben nicht abspringt oder die Sache auf sich beruhen lässt, so wie viele unserer Zeitgenossen das zu tun scheinen. Es ist ja keine Entscheidung gegen Gott, sondern man lässt es dann vielfach auf sich beruhen, weil das Leben eine eigene Dynamik hat. Und das lange Warten, ach, wozu ist es Nutze? Man beschäftigt sich lieber mit den Dingen, die auf der Hand liegen, mit konkreten Dingen. Da sieht man, was man hat. Dranbleiben, das ist eine Botschaft, die uns die Heiligen in der Kirchengeschichte geben, die aber auch Jesus uns selber gibt. Dranbleiben, auf diesem Weg mit Jesus bleiben, bis er tatsächlich wieder seine Zeichen an unseren Weg stellt. Zeichen der Ermutigung. Und in diesem Sinne meint Paulus im Römerbrief das auch, dass die Gnadengaben geschenkt werden wie Zeichen am Weg. Nicht Zeichen, die er außerhalb von uns gibt, sondern Gnadengaben, das meint, es sind Zeichen, die er in uns wirkt. Zeichen, die er in uns wirkt. Und im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes lesen wir darüber, Vers 4 folgend, ich lese einmal. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Dem Dritten im gleichen Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte. Einem anderen prophetisches Reden. Einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede. Einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Wenn wir diesen Text heutzutage lesen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass die Urkirche charismatisch war. Denn Paulus fasst hier in diesem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes zusammen, was er an Gnadengaben in der Gemeinde auch entdeckt hat. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ganz deutlich davon, dass die Aufgabe der Priester und der Hauptamtlichen in der Seelsorge darin besteht, die Gnadengaben, die Charismen bei den Menschen in der Gemeinde zu entdecken und zu fördern. Gemeint sind nicht nur Talente und Fähigkeiten natürlicher Art. Charismen, das meint besondere Begabungen, deren sich der Einzelne vielleicht nicht mal selber bewusst ist. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie beten, eine unglaubliche Ausstrahlung bekommen oder wo andere erzählen, meine Güte, wenn ich die um ihr Gebet bitte, da ist eine so tiefe Glaubenstiefe, das berührt mich in meinem eigenen Glauben. Oder ich erlebe sogar, dass da Gebetserhörungen verstärkt stattfinden. Ja gut, eine solche Person mag sich dessen nicht mal bewusst sein, aber sie hat dieses Charisma der Gebetstiefe. Verschiedene andere Gaben, ich will das jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, aber darum geht es auch in der Seelsorge, Menschen mit ganz besonderen Gnadengaben zu entdecken und ins Gemeindeleben zu integrieren, damit diese Gnadengabe eben anderen nützt, wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt. Oder wie im Römerbrief es heißt, zur Ermutigung, zur Bestärkung des Glaubens. Gnadengaben, die einen auch selbst im Glauben bestärken sollen und gleichzeitig anderen nützen. Ja, wie kann man solche Dinge erfahren? Ich selber erinnere mich an eine Zeit, es war irgendwann in den 90ern, da haben wir mit einer Gruppe aus unserer Gemeinde, wo ich Pfarrer war, eine Fahrt gemacht nach Holland, nach Maastricht. Da gibt es eine Gemeinschaft von der gekreuzigten und auferstandenen Liebe. Und diese Gemeinschaft ist ähnlich wie die Gemeinschaft der Seligpreisung strukturiert. Und dort haben wir einen Besuch gemacht und haben an verschiedenen Gebetsveranstaltungen teilgenommen. Wir wollten einfach diese Gemeinschaft kennenlernen und die Spiritualität auch ein bisschen entdecken. Das war eine Zeit, wo ich ohnehin auf der Suche war, geistliche Gemeinschaften kennenzulernen, die Vielfalt spiritueller Schwerpunkte zu entdecken. Und es war auch die Überlegung, wie kann man es fruchtbar machen, dass Menschen, die tiefe Spiritualität leben, einen tiefen Glauben leben und sich wirklich auskennen auch mit den Glaubensinhalten, wie kann man das kompatibel machen, also einbringen in die Gemeinde? Wie kann man die Glaubenserfahrungen solcher Gruppierungen fruchtbar machen für die Gemeinde? Meine Erfahrung im Laufe der Jahre war da nicht so sehr ermutigend, weil es eigentlich immer zwei verschiedene Gleise blieben. Gemeinden waren normalerweise nicht bereit oder in der Lage, sich auf diese Glaubenserfahrungen einzulassen. Es waren zwei verschiedene Welten. Das sage ich jetzt ohne Vorwurf, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Jedenfalls sind wir also mit einigen Leuten dorthin gefahren und haben dann an einer Gebetsveranstaltung teilgenommen. Es waren gar nicht so viele Menschen gekommen. In einem großen Saal waren wir zusammen. Es wurde Lobpreis gemacht, also wunderschöne geistliche Lieder wurden gesungen. Es wurde gebetet, wirklich tief aus dem Herzen, sodass man merkte, es entstand eine ganz persönliche und tiefe Gebetsatmosphäre. Zu der Zeit war ich noch nicht so sehr vertraut damit. Und auf einmal war eine Zeit gelassen zu stiller Anbetung und aus dieser Anbetung heraus war es auch dann möglich, Worte der Erkenntnis zu sagen. Ja, es passierte alles in Holländisch, ich habe da nicht sehr viel verstanden, aber plötzlich spricht ein Mann, der ziemlich weit hinter mir saß, den ich noch nie gesehen hatte. Ich kannte niemanden in dieser Gebetsversammlung, bis auf die Mitglieder der Gemeinschaft, die wir ja besucht hatten. Da sagt plötzlich ein Mann, ein Holländer, der ziemlich weit hinter mir sitzt. Hier sitzt ein Mann, der ist vor kurzem 40 geworden und der hat vor 14 Tagen seinen Fernseher rausgeschmissen, weil er sich über das Programm geärgert hat. Und ich habe mich auf einmal berührt gefühlt. Was weiß der über mich? Ich habe mich umgedreht, ganz vorsichtig, um den Mann zu sehen. Der hat einfach nur gesprochen. Der saß da mit geschlossenen Augen. Der wusste nicht, dass ich gemeint war. Denn ich war gerade etwas über 40 und hatte in der Tat 14 Tage zuvor meinen Fernseher rausgeworfen, weil ich mich dermaßen über das Programm geärgert hatte. In einem Kultursender, einem angeblichen Kultursender, war eine so menschenverachtende Sendung gekommen, dass ich nur gedacht habe, wie ist das denn möglich? Was ist denn da für eine Gewaltverherrlichung? Oder wie kann das sein? Jedenfalls habe ich gedacht, ich bin jetzt nicht mehr bereit, nachdem ich mich schon häufiger geärgert hatte über das Programm, da habe ich gesagt, ich bin nicht mehr bereit, Sex and Crime in diesen Anstalten mitzufinanzieren. Ich melde das Ding jetzt ab. Habe mich also entschieden, den Fernseher rauszusetzen, habe ihn dann tatsächlich auch verschenkt. Und dann hörte ich nachher, dass einige Wochen später da der Blitz im Haus eingeschlagen hat und dieser Fernseher war dann kaputt. Ich sage jetzt nicht, das hatte er davon, sondern vielleicht war auch das nochmal ein Zeichen des Himmels. Deine Entscheidung war in dem Augenblick okay. Das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen ihren Fernseher rausschmeißen sollen. Verstehen Sie bloß nicht falsch. Gott gibt einem ja auch Impulse für einen selbst, weil er will, dass wir geistlich wachsen. Und das ist das Stichwort für diesen Vortrag heute, das geistliche Wachstum. Und wenn du einen Impuls bekommst und wenn der eben auch so schräg manchmal daherkommt, du siehst ein furchtbares Programm, ärgerst dich und schmeißt zunächst mal aus Wut den Fernseher raus und bekommst aber hinter den Impuls, okay, lass es so geschehen. Jedenfalls, ich hatte das gemacht, hatte mich auch wirklich geärgert. Und dieser Impuls, den ich da hörte in Holland, in Maastricht, dieser Mann, der also seinen Fernseher rausgeworfen hat, weil er sich so übers Programm geärgert hat, dem sagt Gott, ärgere dich nicht über den Zeitgeist, der in den Programmen dir entgegenkommt. Mein Geist ist stärker. Vertraue meinem Geist. Das war ja eine ganz klare Botschaft. Und ich bin hinterher zu der Leiterin, zu Schwester Rita Maria gegangen und habe ihr voller Begeisterung gesagt, ja, stell dir mal vor, was da gerade passiert ist. Ich sitze da und da höre ich dieses Wort der Erkenntnis. Da ist ein Mann mit gut 40, der hat vor 14 Tagen seinen Fernseher. Und ich bin das gewesen, das betrifft mich. Sie saß da völlig unbeeindruckt und sagt, ja, so geht das hier. Dann fragte sie, wo stand denn dein Fernseher? Ich sage, in einer Schrankwand, war nicht so ein großes Ding. Also da ist jetzt, dann sagt sie, da ist aber doch jetzt eine Lücke. Ich sage, ja. Dann sagt sie, du bist doch Priester, du bist Gemeindepfarrer, du brauchst also niemanden zu fragen. Stell doch einfach die Hostie da hinein, stell doch die Monstranz da rein und dann mach es zu einer Anbetungsecke in deinem Zimmer. Da habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine tolle Idee. Statt dieses Standbild da anzubeten, kann ich ja viel besser dem Herrn die Ehre geben in der Zeit. Und so habe ich mich dann entschieden, aus dem Zimmer ein Gebetszimmer zu machen. Und es haben dort viele, viele geistliche Gespräche stattgefunden. Es haben auch manchmal Besucher, die ein geistliches Anliegen hatten, dort übernachtet und haben dort also auch die Möglichkeit zum Gebet gehabt. Und wir haben dann also wirklich auch tiefe geistliche Gespräche geführt. Also das ging über eine ganze Zeit, bis ich dann gemerkt habe, das ist zu turbulent, das Leben im Pfarrhaus. Ich glaube, es ist besser, ich bringe den Herrn wieder zurück in die Kirche. Und wenn ich beten will, gehe ich besser dorthin. Aber auf jeden Fall verstehen Sie dieser Schritt überhaupt, ne? Vom Programm her einfach nur die Wut zu kriegen. Ich schmeiß den Fernseher raus. Gesagt, getan, Fernseher war weg. Dann einen Impuls zu kriegen, der Fernseher war also dann durch einen Blitzschlag kaputt gegangen in einem anderen Haus. Und dann in Maastricht bei dieser geistlichen Gemeinschaft, wo ich wirklich mit allem gerechnet hatte, aber nicht damit, dass da jemand weiß, was ich da getan habe. Und dann den Impuls zu kriegen, ja, dann mach doch aus dieser Lücke eine Gebetsecke. Ja, das war so eine meiner ersten Begegnungen mit dieser Welt der Charismen. Und dann habe ich gedacht, du lieber Gott, also du hast bisher davon gehört, dass es solche Dinge gibt und jetzt hast du es am eigenen Leib erlebt. Ja, wissen Sie, und dann wird man natürlich neugierig. Man geht diesen Dingen auf die Spur, ohne das Alltägliche natürlich zu vergessen oder zu vernachlässigen. Aber wenn Sie spüren, dass die Apostelgeschichte oder die Briefe von Paulus, die von diesen Charismatischen und von den Charismen sprechen, dass die auf einmal lebendig werden in deinem eigenen Leben, dann merkt man doch, es ist doch derselbe Geist. Warum zapfen wir diesen Geist denn nicht an? Denn diese Charismen werden gegeben zur Ermutigung im Glauben. Ja, und was für eine Trockenheit haben wir denn im Glauben in unserer gesamten Gesellschaft? Woher kriegen wir denn die Ermutigung? Und die Ermutigung, die Gott uns gibt, ist doch da. Warum beanspruchen wir sie denn nicht? Diese Frage hat mich umgetrieben. Ich habe gesagt, ich will die Frage nicht für andere beantworten, sondern ich will dem selbst auf die Spur geben, was Gott denn da tut und was er vorhat. Es wurde also immer spannender und immer abenteuerlicher für mich. Ich bin mit solchen Dingen dann natürlich auch in geistliche Begleitung gegangen. Und schließlich habe ich also gemerkt, dass der Herr mir auch Gaben schenkt in dieser Art und habe das mit meinem geistlichen Begleiter besprochen, bis der dann eines Tages sagte, so, das müssen wir jetzt prüfen. Ich sage, wie willst du das denn jetzt prüfen? Ja, ich kenne da jemanden hier in der Stadt, der hat ein Problem in seiner Familie und der hat den Eindruck, das ist von einem ganz bestimmten Zeitpunkt angefangen. Ich will das jetzt nicht näher beschreiben, aber er sagte, ich habe den Eindruck, dass da irgendwie andere geistige Kräfte mit eine Rolle spielen, denn da treten in meiner Familie Verhaltensweisen auf, die mehr als unnormal sind. Und das ist immer so phasenweise wie auf Knopfdruck und dann normalisiert sich das wieder. Ich habe eine Sorge, dass da irgendeine andere geistige Kraft am Werk ist. So hatte mir mein geistlicher Begleiter das beschrieben und hat gesagt, und für diese Familie beten wir jetzt. Ich sage, ja, das können wir ja machen. Er sagte, und dann, wenn du ein Bild kriegst, dann rufen wir den an und du sprichst. Ich sage, nee, das mache ich nicht. So geht das nicht. Ich kenne doch die Familie überhaupt nicht. Das kann man doch jetzt nicht auf Knopfdruck produzieren hier. Sagt er, das muss jetzt geprüft werden. Ich bete, während du jetzt den Herrn bittest, für diese Familie einen Eindruck zu kriegen. Wir haben also gebetet. Und dann habe ich also eine große Kaffeetasse gesehen, eine Art Kaffeepott. Und es war so, als wenn ich da reinschauen konnte. Und es war von innen mit einem ekligen Kaffeeprütt, der irgendwie eklig roch und auch schäbig aussah, so wie vulkanisches Zeug. Und außen an dem Rand der Tasse waren so Überlaufspuren auch von diesem Kaffeeprütt-ähnlichen Zeug. Und ich habe gespürt, wow, das hat irgendwas Dämonisches an sich. Da ist Okkultismus im Spiel, da ist irgendeine Verwünschung im Spiel. Und dann hat er gesagt, okay, das reicht, jetzt rufen wir an. Ich sage, nein, bitte lass das sein, du kannst denen das doch später selber mal sagen. Ich kenne die Leute nicht, ich will das nicht. Da hat er gesagt, nein, komm, das muss jetzt geprüft werden. Wenn es echt ist, muss es überprüfbar sein. Ja, und das ist eben auch Aufgabe von geistlicher Begleitung, zu überprüfen, ob die Dinge, die du da bekommst, ob die wirklich von Gott sind oder ob es dein eigener Vogel ist, den du da produzierst. Ne? Man kann ja gerade in dieser geistigen Welt auch seinen eigenen Versuchungen und seinem eigenen Vogel auf den Leim gehen. Man kann auch den eigenen Vogel für den Heiligen Geist halten. Und das darf eben nicht sein. Also wurde die Prüfungssituation weitergeführt. Meine Güte, ich habe mich so blöd gefühlt in dem Augenblick. Er rief also diese Familie an, die waren auch sofort am Apparat. Ja, ich habe hier einen Pastor Meier sitzen und der, wir haben gerade gebetet, der hat so bestimmte Gaben und wer, oh Gott, was war mir das peinlich, was war mir das unangenehm. Und schon hatte ich den Hörer in der Hand. Also sprach ich mit dieser Familie und habe dann gesagt, ja, also tut mir leid, ich habe mir diese Situation hier nicht ausgesucht. Und da sagt er, ist schon gut, ich kenne ja den Pfarrer, den Sie als geistigen Begleiter haben, auch. Das kommt mir ja alles bekannt vor. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe für eure Familie gebetet, ohne zu wissen, was da eigentlich genau vorliegt. Aber ich habe dann ganz deutlich so einen Kaffeepott gesehen, also eine große Kaffeetasse. Und da war also dieser hässliche Prütt drin. Ich habe ihm also das Bild beschrieben. Ich muss das jetzt im Moment nicht noch mal wiederholen. Da sagte der Mann am anderen Ende, ja, du lieber Gott, jetzt sind Sie schon der Zweite, der das sagt. Ich sage, aha, Sie haben dieses Bild also schon mal bekommen von jemandem. Ja, von einem indischen Pater, der für mich und meine Familie auch gebetet hat. Und der hatte dieses Bild auch und hat gesagt, diese Phänomene in deiner Familie, die haben zu tun mit irgendeiner satanischen Geschichte, mit irgendeiner Verwünschung. Da habe ich gesagt, ja, den Eindruck habe ich auch mit diesem Bild. Da sagt er, ja. Und das, was Sie jetzt sagen, ist mir eine absolute Bestätigung, dass das richtig ist. Und dann erzählte er, mit diesem Bild des indischen Paters konnte er nichts anfangen. Er sagte, lieber Gott, wann soll ich denn verwünscht worden sein? Und hat die Dinge dann also erstmal auf sich beruhen lassen. Und dann, sagte er, ist mir eingefallen, und das war auch tatsächlich zeitgleich mit dem Beginn dieser merkwürdigen, unnormalen Phänomene, die nicht einfach nur psychologisch erklärbar waren. Und er erzählte also diese Geschichte, dass er in einer Kindergartensituation war und Teile des Personals und einige Leute waren also im Mitarbeiterzimmer und tranken da Kaffee, während andere dann dabei waren, die Kinder zu verabschieden und die Eltern holten die Kinder über Mittag ab. Da wäre eine türkische Oma gekommen, um ihr Kind auch abzuholen, eine ganz nette Frau eigentlich, man kannte sie. Ja, und dann hat die Leute da Kaffee trinken sehen und hat gesagt, ach, ich lese euch mal eben aus dem Kaffeesatz. Ich sag euch die Zukunft voraus. Also Geist der Wahrsagerei. Und die fanden das alle ganz nett und spannend und kann ja nichts passieren. Es ist ja nur eine Spielerei, dachten die. Ja, und haben sich also den Kaffeesatz lesen lassen. Und dann ist sie auch zu diesem Menschen gekommen und hat gesagt, ja, ich möchte Ihnen jetzt auch die Zukunft vorhersagen aus dem Kaffeesatz. Da hat sie gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich entscheide mich gegen Esoterik und sowas. Da hat sie gesagt, ja, wieso denn? Das dient doch ihrer Zukunft und ist doch schön, wenn man ein bisschen was weiß über die eigene Zukunft. Nein, bitte, ich möchte das nicht, hat er wiederholt. Er sagte, und dann hat diese Frau ihr Gesicht so verändert. Die hat sich verwandelt in eine Furie, hat meine Familie verwünscht in Deutsch und in Türkisch. Und hat uns wirklich alles schlecht an den Hals gewünscht, hat meine Frau verunglimpft und hat gesagt, in deiner Familie wird es Unglück geben. Und so fing die dann an zu futtern. Und da sagte er, wenn ich nicht so perplex gewesen wäre in dem Moment, ich hätte der Frau wirklich, wirklich deutlich gesagt, was ich davon halte. Er sagte, ich war wie gelähmt, ich konnte überhaupt nichts sagen. Hab das einfach an mir abprallen lassen und hab gedacht, lass die bloß nach Hause gehen. Er sagte, das war furchtbar, aber ich hab's für mich abgehakt. Damit war die Sache erledigt. Ja, und dann, wie gesagt, fingen bestimmte Phänomene in der Familie an und ja, und dann sagte er, und dieses Bild des indischen Paters hat mir gezeigt, da ist tatsächlich irgendwas von Verwünschung und von Verfluchung im Spiel und der Geist der Wahrsagerei, der sich dann auf einmal so merkwürdig auswirkt im Verhalten einiger Familienmitglieder. Und also mein Bild, was ich ihm gegeben hatte, war also eine Bestätigung, wie er sagte. Und dann fragte er mich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, dann kommen Sie hier zu Ihrem geistlichen Begleiter, der ja auch meiner war, und sprechen Sie das im Rahmen eines Beichtgespräches durch. Er sagt, das ist doch keine Sünde, ich muss das doch nicht beichten. Ich sage, nein, aber die Beichtgnade wäscht auch solche Schuld, die man durch andere auf sich übertragen bekommt, auch rein. Ich sage, die Gnade des Bußsakramentes hat reinigende und heilsame Wirkung und befreit auch von Mächten der Finsternis. Und so hat er es dann auch gemacht. Und dann habe ich also später von der Geschichte nichts mehr gehört. Von meinem geistlichen Begleiter her habe ich dann nur gehört, die Phänomene sind verschwunden. Verstehen Sie, Gnadengaben werden gegeben, damit sie anderen nützen. Ich erzähle Ihnen hier Dinge, mit denen ich mich natürlich in der Öffentlichkeit auf dünnes Eis begebe. Theologisch habe ich das nie gelernt und nicht studiert, aber ich bin hineingeführt worden in eine Welt, die so offensichtlich ist und so treffsicher auf Dinge zu sprechen kommt, aber nie, dass es Menschen bloßstellt oder sie in Peinlichkeiten führt. Meine Erfahrung ist die, dass diese Bilder gezeigt werden in einem Gebetszusammenhang oder auch im Rahmen der Beichte. Auf einmal, ja, es ist wie angeschaltet, dass da Bilder eben auftauchen oder Eindrücke entstehen, die ich dann benennen kann oder umschreiben kann, und so, dass wir dann plötzlich an einem Punkt sind, der wirklich treffsicher ist. Und in einem Falle, ich erinnere mich, hat mir eine Frau gesagt: Du lieber Gott, wir sind hier im Gespräch in einer Stunde an Ergebnissen angekommen, wo ich in einer Psychoanalyse 10 Stunden für gebraucht habe. Da stand ich natürlich auch sehr erstaunt da und habe Jesus einfach nur gedankt. Und ich habe gesagt, das ist ja nicht mein Verdienst. Da sagt sie, ja, ich weiß es ja. Auf jeden Fall, ich will Ihnen damit nur sagen, dass diese Dinge, diese Gnadengaben wirklich geschenkt werden, aber für andere. Wenn ich so ein Bild bekomme, was kann ich damit anfangen? Ich kann da nichts mit anfangen. Aber der Betreffende, für den es ist, der kann da sehr wohl etwas mit anfangen. Und diese Erfahrung habe ich ja mittlerweile so häufig machen dürfen, dass ich weiß, was mit Charismen gemeint ist. Aber ich sage es Ihnen nochmal. Wenn wir geistlich wachsen wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch solche Dinge überprüfen lassen von einem geistlichen Begleiter, der geistlich in der Erfahrung dir etwas, wenigstens etwas überlegen sein muss. Es kann auch im Rahmen einer geistlichen Freundschaft geschehen, aber der andere muss von außen auf deine Situation draufschauen und muss auch das Recht haben, du musst ihm das Recht geben, diese Dinge zu überprüfen. Denn die Dinge sind so echt, wie sie sich als echt erweisen. Wenn ich eine Prophetie gebe, ist sie so echt wie die Wahrheit, die sich erweisen wird. Prophetie zum Beispiel ist keine Wahrsagerei, das ist nicht Zukunftsvorhersage, sondern Prophetie meint, das Wort Gottes den Menschen zu sagen. Und wenn da auch Dinge, die Zukunft betreffend, mit enthalten sind, gut, dann sei es so. Aber die Prophetie meint, ich spreche nicht meine Worte, sondern ich spreche die Worte, die Gott mir in den Mund legt. Aber die dem anderen zum Heil dient und neue Orientierung gibt für sein Leben. Ich kann Ihnen sagen, ich habe so viele unterschiedliche Gnadengaben auch bei anderen Menschen erlebt, dass es mir eine Freude ist zu erfahren, dass das, was der Apostel Paulus da schreibt im Römerbrief, im 1. Korintherbrief, in anderen Briefen auch, Galater Epheserbrief, oder in der Apostelgeschichte, es ist ja prall gefüllt von diesen Erfahrungen, dass Gott seine Gaben verteilt und dass er die Jünger auf dem Weg ihrer Wortverkündigung mit seinen Zeichen und Wundern begleitet. Und das sind die ermutigenden Zeichen am Wegrand. Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, warum dieser Bereich in der Kirche oder in den Gemeinden nicht gewünscht ist oder warum Leute das für Spinnerei halten oder abtun. Vielleicht hat es auch mit Ängsten zu tun, dass etwas zutage treten könnte oder dass etwas deutlich wird, was deutlich macht, du musst dein Leben ändern. Viele Menschen wollen ja überhaupt keine Änderung in ihrem Leben. Wenn wir aber auf Gott zugehen, werden wir spüren, in der Liebe zu Christus, die in dir wächst, hast du gar kein anderes Interesse mehr, als seinem Willen zu entsprechen. Und wenn das Änderung deiner Lebensweise mit beinhaltet, dann wirst du sagen, nichts lieber als das, Herr. Aber ich kann das nicht von heute auf morgen. Du musst sogar diese Veränderung in meinem Leben bewirken. Und seien Sie sicher, er hat eine liebevolle Pädagogik. Er wird Schritt für Schritt Sie auch weiterführen, wenn Sie ihn darum bitten und wenn Sie sein Wirken in sich zulassen. Dieser Bereich, dass Jesus seine Zeichen gibt und dass er Gnadengaben vermittelt, niemandem gibt er alles und niemandem gibt er nichts. Und glauben Sie nicht, dass wenn Gott Gnadengaben vermittelt, dass man dann in der Heiligkeit nur so glänzt und dass man dann in Glanz und Gloria erscheint. Ich sag's noch einmal, wenn jemand zum Beispiel das Charisma der Heilung erbittet, dann würde ich sagen, in dem Augenblick, wo er Heilung erbittet, das Charisma der Heilung erbittet, dann ist die Sache schon schief. Weil das, was diese betreffende Person da erbittet, dient ja offensichtlich auch der eigenen Ehre. Also lass dich überraschen, halt dich offen einfach für das, was Gott mit dir vorhat. Bleib in dieser Gebetshaltung, Herr, zeig mir, was du mit mir vorhast auf diesem Glaubensweg durch unsere Zeit, durch diese Stadt, durch dieses Dorf, in dem ich lebe, in meiner Familie. Halt dich einfach offen und lad Jesus und den Heiligen Geist immer und immer wieder ein und erlaube Jesus im Heiligen Geist in dir zu leben und sich in dir aufzubauen. Und dann lass es einfach geschehen, diese Dinge, die dann passieren. Also nicht das eine oder das andere erbitten, ich hätte so gerne das Charisma der Heilung. Und wenn du es dann hast, dann auf einmal in den Stolz verfallen und dann vielleicht eine kleine Praxis aufmachen, so ein Heilerbüro, so ein Heilerstudio. Wisst ihr was, dann hat man schon verloren. Das ist ja überhaupt nicht das, was die Bibel vorgibt. Das Charisma der Heilung ist ein Zeichen, das Gott gibt zur Ermutigung. Zu deiner eigenen Ermutigung, aber auch zum Aufbau des Leibes Christi. Und alles, was nicht dem Aufbau des Leibes Christi entspricht, ist Tullux. Das können wir vergessen, das ist menschlicher Murks. Und dann kann ein anfängliches Charisma sogar umkippen in den Beginn von sektenhaftem Handeln. Die Dinge liegen wirklich sehr nah beieinander. Und der Gradmesser ist immer die Verbundenheit mit Christus, und deine Absicht, nicht selber dabei rauszukommen, sondern in Demut daran zu arbeiten, dass der Leib Christi aufgebaut wird. In der Ermutigung und in der Bekräftigung des Glaubens deiner Mitbrüder und Mitschwestern. Also wir sollen nicht selber groß dabei rauskommen wollen, sondern wir sollen im Gebet einfach mit dem Herrn verbunden bleiben. Und wie beiläufig tut er seine Zeichen. Und du wirst es sehen. Du wirst Zeuge dieser Dinge sein und wirst dich einfach nur daran freuen, wie andere aufgebaut werden und ermutigt werden. Das betrifft auch das Charisma der Leitung. Jemand hat vielleicht eine Fähigkeit zu leiten, hat vielleicht auch Kurse diesbezüglich belegt und weiß jetzt also die Kriterien, wie man Gemeinschaft leitet, wie man Gemeinde leitet, wie man managt und wie man Betrieb leitet möglicherweise. Aber wenn das ein Charisma wird, dann wirst du spüren, in dieses menschliche Ausgebildetsein hinein kommt auf einmal die Gnadengabe der Leitung und du wirst auf einmal sehen, dass, oder spüren, dass in dir eine Sichtweise wächst für den Menschen, die nicht nur aus dir kommt. Du wirst auf einmal eine Sichtweise für den Menschen bekommen, der ihn wirklich in den liebevollen Blick Jesu hineinstellt. Du wirst also nicht mehr von deinem eigenen Interesse her leiten. Ich habe als Leiter ein Interesse, dass das und das gemacht wird. Also wer macht jetzt diesen Job und so? Und ich beauftrage dann bestimmte Leute damit. Merke gar nicht, wie ich sie möglicherweise überfordere, weil ich sie an eine falsche Stelle gesetzt habe. Das Charisma der Leitung bedeutet, du lernst mit den Augen Jesu zu sehen, du lernst mit dem Herzen Jesu zu lieben. Du triffst nicht die schnelle Entscheidung, sondern du schaust dir die Person an, nimmst sie mit ins Gebet und hältst sie Gott hin. Auf einmal kommt dir eine andere Person vor Augen. Ach, ja, die und die Person wäre für die Aufgabe ja noch viel besser geeignet. Also schalte um. Das ist nicht nur rein menschliche Überlegung, sondern du tust das mit Jesus. Du bringst die Dinge im Gebet wieder zu Jesus zurück, legst die Menschen ans Herz Jesu und du wirst spüren, du wirst eine Leitungsqualität bekommen, die den Menschen so im Blick hat, dass er zu seinen Möglichkeiten kommt. Und das ist Leitung. Nicht einfach nur Chef sein wollen, nicht einfach nur Freude dran haben, dass andere nach meiner Pfeife tanzen. Davon gibt's genug. Aber dann schauen Sie sich mal das Arbeitsklima an oder das Familienklima. Wenn einer nur Chef sein will, weil er gerne Chef ist, dann ist er ein schlechter Chef. Sondern Leitung im Sinne eines Charismas bedeutet, den Menschen im Blick haben. Das Charisma der Leitung dient dem Aufbau des Leibes. Und wie dient es dem Aufbau des Leibes? Dass du die Menschen so führst und leitest, dass sie zu ihren Möglichkeiten kommen. Wenn ich ein Restaurant habe und habe einen chinesischen Koch, dann erwarte ich von dem nicht als erstes, dass er Sauerkraut mit Eisbein kocht, um mich dann zu ärgern, dass er es nicht kann und dass es fürchterlich schmeckt. Erwarte von ihm ein wunderschönes chinesisches Gericht. Oder wenn du einen spanischen Koch hast, erwarte Paella von ihm, aber doch nicht Eisbein mit Sauerkraut. Dafür stell den Deutschen ein. Also erkenne, welche Charismen, welche Möglichkeiten die Einzelnen haben. Als Leiter ist es auch wichtig, diese Charismen, die Begabungen der Menschen zu erkennen und sie dann entsprechend ihrer Fähigkeiten einzusetzen. Und du wirst sehen, die wachsen über ihre Möglichkeiten hinaus. Und du wirst keine Sorge mehr mit denen haben müssen, weil die spuren, weil die laufen, weil die von sich aus auch mit dafür sorgen, dass Leib Christi aufgebaut wird. Und so können wir wirklich die ganzen Charismen durchgehen und stellen eigentlich fest, dass es zunächst mal um menschliche Begabungen geht, die man anstudieren kann, die man sich anlernen kann, wo man Kurse belegen kann und so weiter. Aber Charisma meint eben noch mehr. Zum Beispiel das Charisma der Wortverkündigung. Das ist nicht nur einfach predigen können. Das können viele, aber ich kann Ihnen sagen, ich konnte es überhaupt nicht. Bis tief in mein Priestertum hinein habe ich die Predigten durchlitten und durchheult, weil ich gedacht habe, so ein Mist willst du den Leuten am Wochenende wieder sagen, aber ich hatte nichts anderes. Also habe ich es vorgelesen. Ich war so unglücklich und unzufrieden mit meinen Predigten. Obwohl mir Leute sagten, ja, ja, das war ganz schön. Ja, ihr wollt mir natürlich Mut machen, ist klar. Ja, bis ich dann auf einmal in dieses ganze Umfeld kam und dann gemerkt habe, dass das ausgerechnet im Ausland für mich plötzlich eine ganz neue Tür geöffnet wird bei einem Kurs, den wir gegeben haben in Ungarn. Ausgerechnet da wurde für mich selber eine Tür geöffnet, dass ich auf einmal anders sprechen konnte, dass ich auf einmal anders predigen konnte. Ich kam mit der Schnelligkeit meiner Worte gar nicht dem hinterher, was mir eingegeben wurde. Und das ist plötzlich so, du stehst wie neben dir selbst und guckst dir voller Staunen, guckst Gott bei der Arbeit zu. Du spürst auf einmal, wie er in dir die Impulse gibt und du weißt gar nicht, warum du irgendeine Sache sagst. Du bringst da plötzlich einen Exkurs rein, den du nicht vorbereitet hast, wirst hinterher direkt darauf angesprochen, ja, pass mal, was sie da gesagt haben, das ist aber doch genau für mich gewesen. Ich hatte da nichts von vorbereitet, habe ich nur gefragt, wieso komme ich denn da jetzt auf einmal hin? Wie kriege ich denn die Kurve wieder zurück zum Thema? So kann sich das also ereignen, dass auf einmal eine Fähigkeit, vor Menschen zu stehen und zu sprechen, einem zuwächst. Gut, das hätte ich auch antrainieren können. Aber diese Erfahrung, dass Jesus das eigene Mundwerk benutzt, um zu Menschen zu sprechen. Und das dann auch noch in verschiedenen Sprachen, die ich gar nicht wirklich studiert habe. Ich könnte Ihnen Geschichten davon erzählen, aber die Zeit reicht bei weitem nicht aus. Auf jeden Fall zu merken, Charisma ist nochmal was anderes als eine menschliche Begabung. Die menschliche Begabung kann Grundlage sein. Wenn ich das erkenne, kann ich jemanden ermutigen, baue das aus, studiere das. Wenn einer gut singen kann, dann mache ich ihm den Vorschlag, nimm Gesangsunterricht und perfektioniere das, was du schon kannst. Aber dadurch kommt man noch nicht zu einem Charisma. Wenn das ein Charisma ist, dann kommt der Geist Gottes auf deine Fähigkeit drauf und du singst, dass sich die Herzen der Menschen öffnen und dass sie im Glauben dahinschmelzen. Du triffst mit deinem Gesang wirklich innere Punkte bei Menschen, dass auf einmal eine Betroffenheit da ist. Und so, ne, sie verstehen, was gemeint ist. Sobald es ein Charisma ist, ist es eine gottgegebene Gabe, die als Zeichen gegeben wird, dass über menschliche Qualifizierung hinaus Gott am Werk ist. Und alle spüren das und alle spüren auch, danke Jesus, dass du dich hier zeigst, danke, dass du da bist. Und es geht nicht, nochmal gesagt, nicht darum, dass ein Einzelner geehrt wird, sondern alle miteinander haben die Freude im Heiligen Geist, weil sie spüren, durch das, was der eine tut, werden alle ermutigt. Das Charisma, das eine hat, soll den anderen nicht innerlich baden gehen lassen. So nach dem Motto, die kriegt das und ich habe schon so lange gewartet, ich kriege nichts. Die wird jetzt geehrt und mich ehrt niemand, mich arme Wurst sieht niemand. Ja, das ist genau die falsche Haltung, sondern das Charisma, das bei einem zum Wirken kommt, die Heilung, die bei dem einen oder anderen stattfindet, als Zeichen, das Gott gibt, dadurch sollen alle ermutigt werden und alle sollen in Staunen geraten und in die Dankbarkeit, danke Jesus, dass du zeigst, dass du da bist. Und er zeigt es auf so vielfältige Weise. Und es entsteht auf diese Weise eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft. Und dann verstehe ich auch, was die Menschen an Zugewinn hatten, wenn sie durch die Taufe Christen geworden waren und dann unter Lebensgefahr den Gottesdienst, die Gottesdienstversammlung in der Hauskirche aufgesucht haben. Unter Lebensgefahr. Die hätten es einfach haben können, wenn sie zu Hause geblieben wären. Man muss sich doch mal fragen, warum nehmen die so viel Misslichkeiten und Lebensgefahr in Kauf? Die müssen doch bei der Gemeindeversammlung etwas erlebt haben, was sie draußen in der normalen Welt nicht erleben. Das ist eben dieses Wirken Gottes, dieses Wirken des Geistes, das sich auf diese Weise gezeigt hat, in der Zusammenkunft derer, die sich für Christus entschieden haben. Und das soll Gemeinde prägend sein. Und dazu brauchen wir geistliche Begleitung, weil die Welt diese Dimension nicht versteht und auch nicht fördern kann. Aber ich sage es Ihnen, sie kann die auch nicht zerstören. Auf jeden Fall wachsen wir hinein in eine geistliche Wirklichkeit, die geistliche Begleitung braucht. Wenn Sie nicht wissen, wer geeignet ist für geistliche Begleitung, gehen Sie ins Internet, geben Sie das Stichwort ein, geistliche Begleitung, und dann schauen Sie mal, wer Kurse in geistlicher Begleitung anbietet. Und dann rufen Sie eine dieser Adressen an, zum Beispiel die Franziskaner in Deutschland bieten geistliche Begleitung an, die Jesuiten in Frankfurt, Pater Burb in Hochaltingen. Und wer auch immer geistliche Begleitung anbietet, nehmen Sie einfach Kontakt auf und fragen Sie, ich wohne in der und der Stadt und ich bin auf einem geistlichen Weg, ich brauche geistliche Begleitung. Kennen Sie jemanden, den Sie selber ausgebildet haben, der in meiner Gegend wohnt? So, und dann lassen Sie sich Namen vermitteln von geistlichen Begleitern, denn das steht Ihnen ja nicht auf der Stirn geschrieben. Lassen Sie sich Adressen geben und nehmen Sie Kontakt mit einer solchen Person auf und bitten um geistliche Begleitung. Geistliche Begleitung bedeutet, ich gehe so alle 6 bis 8 Wochen zu einem geistlichen Begleiter, zu einer geistlichen Begleiterin und nehme mein geistliches Leben dort unter die Lupe und erlaube dem geistlichen Begleiter Fragen zu stellen, um mit ihm zusammen auch mal kritisch auf das zu schauen, was sich in deinem Leben ereignet, damit dein geistlicher Weg nicht in Individualismus abschwirrt oder dass es nicht die Bodenhaftung verliert oder dass es nicht die Gottesbeziehung verliert oder dass du nicht in Enttäuschung verfällst oder in Euphorie und dann wirklich deinen Vogel für den Heiligen Geist hältst und gar nicht merkst, wie du skurril dabei wirst oder wo du etwas verkündest als angebliche Prophetie und zu Hause verhältst du dich wie die Beißzange, mit der es niemand aushält. Die Dinge müssen auch stimmig werden. Es muss auch glaubwürdig sein und dazu verhilft auch ein geistlicher Begleiter, eine geistliche Begleiterin. Was auch eine gute Möglichkeit ist, um im Geistlichen zu wachsen, nehmen Sie selbst teil an einem Kurs über geistliche Begleitung. Eine hervorragende Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die selbst nach geistlicher Vertiefung suchen. Sie tauchen ein in einen Pool von Menschen, mit denen sie sich sehr vertraut fühlen werden, sehr schnell. Es werden sehr tiefe geistliche Gespräche möglich sein, zu denen es zu Hause oft nicht kommt. Also Teilnahme an einem Kurs geistliche Begleitung, um hinterher auch das Zertifikat zu bekommen, geistlicher Begleiter zu sein. Aber Sie werden als erstes selbst für sich profitieren und auch Grundlagen für geistliche Begleitung erkennen, um dann für sich selbst auch nochmal Maßstäbe zu haben, die Sie ja auch für sich selbst an Ihr eigenes Leben ansetzen können. Also geistliche Begleitung, ganz wichtig. Entweder einen Kurs belegen oder zumindest nach geistlicher Begleitung suchen. Also der passende geistliche Begleiter wohnt oft nicht um die Häuserecke herum. Da muss man schon auf die Suche gehen. Wenden sich also an solche Institutionen, die geistliche Begleitung anbieten. Dann, um geistlich zu wachsen, braucht es natürlich eine Liebe zu Christus. Und wie soll die Liebe zu Christus wachsen, wenn ich mich aus der Gemeinschaft der Gläubigen herausziehe? Also die Teilnahme an der Eucharistie. Jesus in der Eucharistie auch begegnen. Unabhängig von der Gestaltung der Eucharistiefeier, sondern in diesem Bewusstsein, Jesus, ich komme zu dir. Ich tauche ein in das ewige Jetzt deiner liebenden Gegenwart, in diesem Zeichen, das uns deine Gegenwart in höchster Form verheißt. Oder das Lesen der Heiligen Schrift. Wenn ich geistlich wachsen will, muss ich doch die Heilige Schrift kennen, muss ich doch die Bibel kennen. Wenn mir einer sagt, Markus Evangelium, muss ich doch eine Stunde in der Bibel rumsuchen. Ich muss mich in etwa auskennen, um zu wissen, wo finde ich was. Also Bibelstudium, Bibellesen, gehen Sie in Bibelkreise, praktizieren Sie das Bibelteilen. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, schauen Sie nach, erkundigen Sie sich. Das würde jetzt zu weit führen, ich habe die Zeit nicht mehr, das weiter zu erklären. Arbeiten Sie mit der Bibel, leben Sie mit der Bibel, suchen sich Menschen, die das auch wollen. Tauschen Sie sich über die Bibel aus. Erzählen Sie sich gegenseitig, welche Erfahrungen Sie mit dem oder dem Wort der Schrift gemacht haben. Geistlicher Austausch, Lebensaustausch, alles das sollte da stattfinden. Und das sind auch alles Elemente für Hauskirche, für diese Gruppierungen, die sich in den Häusern treffen. Geistliches Wachstum heißt natürlich auch, dass ich mein Leben regelmäßig unter die Lupe nehme. Das heißt auch, das Sakrament der Beichte gehört dazu, als Möglichkeit, immer wieder Kurskorrektur vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Das ist nochmal was anderes als geistliche Begleitung. Der geistliche Begleiter sollte nicht der Beichtvater sein. Beichten können Sie bei jedem Priester und das braucht nicht mehr als 5 Minuten zu dauern. Zumindest wenn Sie irgendwann mal eine Lebensbeichte hinter sich haben und dann die Beichte kann schnell gehen. Das geistliche Begleitungsgespräch dauert sicherlich 1 Stunde. Wenn man damit nicht auskommt, macht man den nächsten Termin aus. dann alle Dinge tun, die einem im Glauben gut tun oder die den Glauben fördern. Zum Beispiel auch auf Wallfahrten gehen, vielleicht eine Fußpilgerschaft nach Santiago oder auf dem Franziskusweg, den ich jetzt vor kurzem gegangen bin. Man ist mit Menschen zusammen und wird geistlich so bereichert, auch menschlich, weil das Gehen auch vereinfacht, das macht elementar. Man hat auf einmal die Möglichkeit, ohne große Barrieren über ganz intensive Themen zu sprechen. Man staunt auf einmal, wozu man in der Lage ist, was man aussprechen kann, was sonst große Anläufe braucht. Also tun Sie Dinge, um geistlich zu wachsen. Wenn ich mich nicht geistlich ernähre, kann ich auch nicht geistlich wachsen. Wer sich nicht geistlich ernährt, wird geistlich verkümmern. Und ich sage es nochmal, und das wissen Sie ja auch alle selbst, in unseren Gemeinden normalerweise ist ja Glauben gar kein Thema mehr. Es kann also auch sein, dass Sie Glaubenskurse besuchen, Wege erwachsenen Glaubens, dieses Mannheimer Modell zum Beispiel, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, oder Alpha-Kurse. Nehmen Sie teil und erklären Sie sich bereit, auch künftig solche Kurse mitzuleiten. Also all diese Dinge können Ihnen und uns allen helfen, wirklich den Glauben ins Gespräch zu bringen, Glaube aussprechbar zu machen und sich selbst und gegenseitig die Möglichkeit zu ergeben, wie wunderschön das ist, sich im Glauben und über Erfahrungen auszutauschen. Und wenn das auf Gemeindeebene wieder seinen Platz gewinnt, nichts besser als das. Arbeiten Sie für sich selbst, tun Sie was an Ihrem eigenen Glaubenswachstum. Und vor allen Dingen, wenn Sie den Eindruck haben, da zeigt sich wirklich das eine oder andere Charisma oder ich empfinde bei der und der Gelegenheit immer wieder, dass Gott wirklich bei mir ist. Das muss ich besprechen. Dafür ist die geistliche Begleitung unerlässlich. Und beten Sie immer wieder um den Segen und segnen Sie andere, besonders die, mit denen Sie sich ganz schwer tun. Der Punkt der Versöhntheit mit anderen. Segnen Sie und spüren Sie, wie der Friede ins eigene Herz kommt. Ein geistlich wachsender Mensch muss frei sein von diesen inneren Barrieren. Und die Unversöhntheit ist oft eine große Barriere. Also tun Sie den ganz einfachen Schritt, immer wieder den, mit dem Sie sich schwer tun, zu segnen. Segnen ist stärker als der Fluch. Beten ist stärker als die Verfolgung. An diesem Punkt möchte ich jetzt einfach schließen. Man könnte so viel noch sagen zum Thema geistliches Wachstum, aber seien Sie sicher, wer sich auf einen wirklich geistlichen Weg macht und die Anfechtungen und die Anfeindungen dabei aushält, um Jesu willen, Jesus für dich, in durchheulten und durchlittenen Nächten möglicherweise, auf einmal öffnet sich die Tür, auf einmal durchstoßen Sie diese Mauer, die einen oft abhält, weitere Schritte zu machen. Und Sie sagen sich, alles auf diese eine Karte. Jesus nur für dich, Jesus nur mit dir. Ich gehöre dir und niemandem sonst. Und Sie werden spüren, auf der anderen Seite der Mauer, wo Sie immer solche große Angst hatten, sind die liebenden Hände Gottes, die Sie auffangen. Und plötzlich werden Sie merken, dass Menschen an Ihrer Seite stehen, wo Sie nicht mal von geträumt hätten. Sie werden Perlen entdecken. Und miteinander werden Sie in Freude weitergehen zum Heil der Menschen und Gott zur Ehre. Amen.
Herzlichen Dank an Pfarrer Peter Mayer für den achten und letzten Vortrag der Radioexerzitien hier aus der Studiokapelle St. Petrus Canisius in Balderschwang.